Ich begrüße euch sehr herzlich zu unserem Emotion-Podcast Kasia trifft. Mein Name ist Kasia Mohl-Wolf, ich bin Founder und Editorial Director des Frauenmagazins Emotion. Mit Emotion möchten wir euch auf all euren Wegen der persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung inspirieren, damit ihr ein noch glücklicheres Leben führt und vor allem eins, das zu euch passt. Und damit ihr auch künftig nichts mehr verpasst und bei tollen Emotion-Aktionen mitmachen könnt, meldet euch doch für unseren Newsletter an unter www.emotion.de/newsletter. Dort könnt ihr euch auch für meine neuen Newsletter, ein Kaffee mit Kasia, anmelden. Unser Partner in dieser Folge ist Facebook. Habt ihr schon in den tollen Podcast das Facebook Update reingehört? Jeden Freitag gibt es eine neue Episode und unter dem Hashtag Facebook Friday und fb.me/Facebook Marketing bleibt ihr up to date. Jetzt gibt es mehr Episoden, mehr Hosts und mehr spannende Inhalte mit zwei Formaten, dem Facebook Marketing Talk sowie den Facebook Marketing Experten. Das Besondere? Es ist der einzige deutschsprachige Podcast, der von Facebook-Mitarbeitern gehostet wird. Hier gibt's für euch alle Infos zu Facebook, Instagram, WhatsApp und Messenger. Absoluter Hörtipp von uns, die Folge mit Maria Scheel von Plessen, die über den digitalen Transformationspfad von Montblanc spricht, über Female Leadership und über ihren Lean-In-Circle. Hört unbedingt rein unter fb.me/Facebook Marketing und Hashtag Facebook Friday. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Kasia trifft, diesmal mit Sarah Schüdekopf. Sarah ist Head of Research and Development, DACH Beauty and Personal Care bei DAF und entwickelt dort neue Produktideen. Sarah, ich freue mich sehr, dass wir uns heute unterhalten. Herzlich willkommen in meinem Podcast.
Ja, ich freue mich auch und vielen Dank, dass wir das Gespräch führen können dürfen.
Sehr, sehr gern. Ich möchte dich, so wie es meine Zuhörerinnen und Zuhörer gewohnt sind, zu Beginn erstmal ganz persönlich fragen, wie bist du dahin gekommen, wo du heute jetzt bist? Also was war so dein bisheriger Werdegang und was waren so die wichtigsten Weggabelungen für dich?
Ja, das ist ja schon mal eine große Frage.
Innerhalb der nächsten paar Minuten zu beantworten, sozusagen.
Also. Dann fange ich mal an, wo ich auf diesem Planeten gelandet bin. Das war nämlich mitten in der Lüneburger Heide.
Ja.
Und bin an den Himmelstür groß geworden. Wer das Örtchen kennt, da gingen dann immer die Weihnachtsbriefe hin. Mhm. Bin dann auch da zur Schule gegangen, dann irgendwann Studium. Da ging es dann darum, was mache ich denn eigentlich? Ich spiele auch leidenschaftlich gerne Saxophon. Mhm. Und bin sehr viel künstlerisch unterwegs und dann ging es darum, was mache ich denn? Studiere ich jetzt Musik oder mache ich irgendwie was anderes? Und dann meinten meine Eltern, mach doch was Krisensicheres. Und dann habe ich überlegt, was ist denn das? Und habe ich gesagt, Essen. Ich koche total gerne und habe dann geguckt, wo ich irgendwas mit Lebensmitteln machen kann. Bin dann auf Berlin aufmerksam geworden und ich durch die Kultur und durch die Leidenschaft zur Musik war Berlin auch für mich ein totaler Reiz. Mhm. War dann Berlin mit Mauer und ich war dann in der Zeit da, wo Berlin auch ohne Mauer war, also genau 2 Jahre mit, 2 Jahre ohne.
Oh, okay.
Was sehr spannend war, habe dann angefangen, Lebensmitteltechnologie zu studieren mit der ganzen Chemie und den ganzen Grundlagen und wie funktioniert eigentlich der menschliche Körper. Und dann wurde dann Studiengang angeboten, der da hieß Verpackungstechnologie und habe dann nach dem Grundstudium entschieden, da das Grundstudium gleich war für beide Studiengänge, Verpackung ist eigentlich spannend. Das ist eigentlich ein total schönes Thema. Das hat was mit Menschen zu tun, das hat was mit Interaktion zu tun. Damit gehen wir täglich um und da geht noch was, dachte ich. Mhm. Habe dann da den Abschluss gemacht als Verpackungsingenieur, bin dann zu einer Firma Elida Gips damals noch gegangen und habe da in der Verpackungsentwicklung angefangen, ehrlich gesagt, und habe Verpackungen entwickelt für, ich glaube, mein erstes Produkt war damals Pond's Body Lotion oder auch Axe und wir haben damals nur für den deutschen Markt entwickelt und das wurde mir dann irgendwann relativ schnell zu langweilig, weil die Designer immer gesagt haben, ihr Ingenieure, ihr macht uns die ganzen Ideen kaputt. Mhm. Und da fing es dann für mich eigentlich an, spannend zu werden, weil ich habe gesagt, ich will ja gar nicht stören, ich will ja ein Katalysator sein, ich will was beschleunigen, ich will Dinge verändern und auf die Spur bringen. Und habe dann mit meinem Chef gesprochen, habe gesagt, wir müssen viel früher ansetzen. Ich will mit den Designern zusammenarbeiten. Das hat er dann auch zugelassen. Und mit einmal haben die Designer gesagt, oh, was ist das denn? Jetzt werden wir mit einmal herausgefordert, mit neuen Technologien, weil die natürlich sehr viel von der Form und von der Ästhetik kommen, was ich sehr, sehr schön finde. Das ist dann auch das künstlerische Element, was damit drin war. Das immer weiterentwickelt und irgendwann dachte ich so, ich möchte eigentlich Technologie relevant für Menschen machen, beziehungsweise gucken, welche Technologien muss ich für Menschen eigentlich entwickeln. Und wir haben dann angefangen, verpackungsorientierte Marktforschung aufzubauen. Also, wie werden Verpackungen eigentlich gehandhabt? Wenn ich heute jeden frage, wie oder wenn ich dich jetzt frage, wie du heute Morgen deine Shampooflasche benutzt hast, wirst du mir irgendwas erzählen. Aber das meiste läuft in so einem Automodus ab. Und da dachte ich, da kann man noch ansetzen. Das ging weiter. Und dann habe ich irgendwann das Ganze mit den Produkten verbunden, also mit den Inhalten, gesagt, eigentlich ist so ein Produkt ein ganzes Wesen. Es ist nicht nur die Verpackung, wo was drin ist, sondern es gehört irgendwie beides zusammen und das muss beides in dieselbe Richtung zeigen. Ansonsten, ich will ja keine, in Anführungsstrichen, Mogelpackung haben. Ich habe dann angefangen, ganz viel mit Sensorik zu arbeiten. Wie fühlen sich Produkte an auf der Haut? Was passiert da? Ganz viel mit der Physiologie der Haut. Und da auch relativ viele Studien durchgeführt. Was passiert eigentlich, wenn Inhaltsstoff XY auf die Haut trifft, was passiert auf der Haut? Und wie müssen die Konzentrationen sein? Ab wann kommt auch die Wahrnehmung mit ins Spiel? Und habe mich dann sehr viel mit dem Menschen eigentlich beschäftigt. Heute auch eigentlich mein größtes Anliegen ist, nämlich der Mensch als zentrale Person und gar nicht so sehr die Körperpflegeprodukte. Und bin dann von da aus weitergegangen und habe dann die Leitung für den Gesamtbereich übernommen, für Formulierung und Verpackung für Deutschland, Österreich und die Schweiz, für dann eben den Bereich Personal Care. Das ist eine schöne, spannende, abwechslungsreiche Reise gewesen. Vielen tollen Menschen mit Designern, mit Kreativen, mit Menschen, die sich ganz tief mit Inhaltsstoffen auskennen. Und habe einfach versucht, das ganzheitlich zu begreifen und versucht, die unterschiedlichen Disziplinen immer miteinander zu verbinden. Wo ich eigentlich auch meine Rolle sehe. Ich bin gerne jemand, der Brücken baut, um Türen zu öffnen.
Du bist ja gestartet so also sag ich mal, mit der Faszination oder so der Liebe jetzt so, wie du gesagt hast, so zu so Lebensmittel und bist dann in der Pflege gelandet. Ja. Erste Frage, was vermisst du das oder was fasziniert dich jetzt an der ganzen Pflegebranche und diesem Bereich?
Vermissen tue ich die Lebensmittel nicht. Ich koche nach wie vor leidenschaftlich gern und verbinde gerne ungewohnte Kombinationen. Bin dabei auch so, dass ich dann sage, ich rieche an dem einen Gewürz und rieche an dem anderen Gewürz und im Kopf kann ich die miteinander verbinden, wie es dann am Ende schmeckt in dem Gericht, was ich eigentlich koche. Ich koche eher nach Rezeptbüchern. Und in der Lebensmittelbranche wird sehr viel nach Rezepten gearbeitet, natürlich, der reproduzierbar sein soll. Und ich bin da ein bisschen mehr für die Abwechslung. Und ich finde, die Vielfalt in der Körperpflege und Kosmetik ist einfach deutlich, deutlich größer, mit unterschiedlicheren Bedürfnissen. Und das finde ich einfach eine super spannende Welt und fühle mich da total wohl.
Das heißt, so gab es denn irgendwann eine bedeutende Wendung so in deinem Lebenslauf bisher, wo du sagst, das war für dich nochmal sehr, sehr ausschlaggebend so für dein Leben?
Na, der größte Die größte Veränderung in meinem Leben, also gibt es eigentlich zwei. Das eine ist meines Sohnes. Und die zweite ist bei mir die Änderung der Geschlechtszugehörigkeit, die ungefähr vor 10 Jahren stattgefunden hat, wo ich auf einer Reise auch war und für mich auch immer auf dem Weg war, diese Teile, die in mir schwingen, A, zu betrachten und zu beachten, miteinander zu verbinden. Und habe dann mich dazu entschieden, meinen Vornamen zu ändern und dann dementsprechend mit einer anderen Rolle sozusagen durchs Leben zu gehen, was einige Zeit gedauert hat.
Und wie war der Vorname davor?
Der war Holger.
Holger, okay. Und wann wusstest du oder hattest du das Gefühl, dieser Schwingung muss ich mehr nachgehen? Wie alt warst du da?
Da war ich, das kann ich kaum sagen. Ich erinnere mich nur, dass ich an der Hand meiner Mutter ging und meine Hand war über meinem Kopf. Also ich muss sehr klein gewesen sein, wo ich mir, jetzt kann man vielleicht sagen, das einbilde, aber wo ich das Gefühl habe, da ist was, da fühle ich mich viel stärker zugehörig zu dem anderen. Und für mich ist es ganz wichtig, auch dieses Zugehörigkeitsgefühl zu haben. Und das hat mich sehr, sehr lange beschäftigt. Ich bin ja jetzt schon über 50. Insofern, da sind einige Jahre vergangen, wenn das vor 10 Jahren gerade
ja, stimmt.
Es war ein sehr anstrengender Weg.
Und es gehört ja wahnsinnig viel Mut dazu, vor allem würde ich jetzt sagen, in dem Alter von knapp 40 Jahren dann so eine Veränderung vorzunehmen. Also weil man ja in der Welt und auch egal ob privat oder beruflich ja überall, sag ich mal, als Holger so bekannt ist. Hattest du den Mut dann plötzlich verspürt oder gab es da eine Person oder jemand, der an deiner Seite war und der dich ermutigt hat, diesen Weg zu gehen? Oder woher nimmt man die Kraft und den Mut, so sein Leben so grundlegend zu verändern?
Das ist eine gute Frage. Das sind natürlich Personen im Außenteil, die aber sehr auf Distanz waren. Bei mir war das recht stark auch mit Scham gefüllt. Insofern war wenig Öffnung nach außen möglich diesbezüglich. Während des Prozesses hatte ich einen ganz tollen Freund an meiner Seite, der das auch zuerst erfahren hat. Und wie es zu der Entscheidung kam, ist einfach irgendwann so ein Punkt, und ich habe es wirklich bis ins Extreme betrieben und habe auch einen Ironman gemacht, 2-mal.
Wow.
Und beim ersten musste ich mich zwischendurch hinlegen, weil ich nicht mehr konnte.
Ja.
Aber wieder aufgestanden und habe das dann irgendwie zu Ende gebracht. Und ehrlich gesagt habe ich daraus ein bisschen auch die Kraft geschöpft, zu sagen, egal wie es mich niederschlägt, ich kann wieder aufstehen und ich kann, es gibt immer einen Weg, irgendwie dann doch da eben weiterzugehen. Es klingt vielleicht blöd.
Also dass man sich dann zutraut, auch so eine andere Veränderung dann vorzunehmen und weiß, man bekommt es hin, ja, auch wenn es viel Kraft kosten wird.
Ja, das war, also die Zeit ist mir sehr präsent. Also um dieses Rennen zu machen, heißt es 20 Stunden die Woche trainieren, plus eben die Arbeit, da bleibt nicht mehr viel Zeit. Und wenn du das Rennen gemacht hast, dann machst du 6 Wochen erstmal gar nichts und erholst dich. Und dann kommt natürlich das Ganze, was davor irgendwie keinen Platz hatte, kommt mit einmal wie eine Dampflok und überrollt ein. Also in dem und da habe ich dann irgendwann gesagt, so, geht nicht. Ich muss da irgendwie weitergehen. Ich kann das nicht wegdrücken.
Und wie ist das Umfeld damit umgegangen bei dir? Also die im Privaten und dann kommen wir dann auch wieder zum Beruflichen, aber zuerst so insgesamt. In einer sehr offenen Gesellschaft, aber ich kann mir vorstellen, dass man trotzdem an der einen oder anderen Stelle einfach mit vielen Dingen trotzdem noch nicht so offen und umgeht. Also wie ging es dir da?
Ich habe in dem Zusammenhang immer gesagt, der größte Feind ist die Fantasie der Menschen. Wenn ich davon erzähle, Menschen kennen mich nicht oder die lesen das nur irgendwo, dann hat das etwas Abstraktes. In dem Moment, wo ich aber Menschen treffe und die sagen, okay, das ist für mich überhaupt kein Thema und es passt und es fühlt sich auch an und es fühlt sich richtig an, so wie du bist und alles, dann geht das alles weg. Und das ist ganz, ganz schwierig gewesen. Mhm. Und in der Firma war es großartig, weil ich eine tolle Chefin hatte damals, der ich das erzählt habe. Und bin dann in die unterschiedlichen Abteilungen mit zwei sehr wertvollen Kollegen und habe das erzählt. Und das, was mir da entgegengebracht wurde, war großartig. Das war echt schön.
Und ist es heute ein offenes Geheimnis oder wie gehst du damit um? Also sagt man es ganz als Zara zu leben ohne oder wird man damit immer wieder mal in Berührung gebracht und damit konfrontiert?
Das ist immer, aber ich glaube, in einer gewissen Weise wird jeder Mensch mit sich selber immer wieder konfrontiert in irgendeiner Art und Weise. Und ich glaube, für mich ist es wichtig gewesen, einfach eine Selbstverständlichkeit dafür zu entwickeln und zu sagen, okay, es ist eben so. Und
bis ich folge mir, ja, und meinem Inneren sozusagen.
Ja, genau.
Und dein Sohn ist jetzt wie alt?
Lass mich rechnen, der wird 25.
Okay. Und wie hat er darauf reagiert?
Und seine erste Reaktion war, ach, wenn du noch mit mir Fußball spielst, dann ist alles gut.
Also, die wesentlichen Dinge im Leben, genau. Vielen Dank. Ich finde es ganz großartig, dass du da so offen mit uns gesprochen hast. DAF, also die Marke, für die du tätig bist, hat sich ja sehr der Nachhaltigkeit verschrieben und die Marke DAF erinnere ich schon sehr, sehr lange, also habe sie sehr lange schon damals als erstes so kam sie in meinen Fokus, weil sie mit dieser ganzen tollen Kampagne, also Selbstwertgefühl, also ich stehe zu dem, wer ich bin und diesem Real Beauty Projekt. Jetzt will die Marke, wo sie damals ja auch schon sehr so Vorreiter war, jetzt seid ihr wieder Vorreiter in dem ganzen Bereich Nachhaltigkeit. Was bedeutet bei euch heute Nachhaltigkeit, vor allem in der Vorreiterrolle bei Unilever?
Ja, und ich glaube, du hast ja eben gesagt, DAF für mehr Selbstwertgefühl, natürlich auch sehr nah. Und das Thema Nachhaltigkeit ist eigentlich für mich jetzt fast philosophisch betrachtet der Spiegel des Menschen in der Natur und in der Umwelt. Und das bedeutet dann eben auch die Nachhaltigkeit, wo wir eben Wege gehen müssen und wollen und da eben auch Kreisläufe schließen wollen. Das ist auch wieder genau das Schöne. Ich habe vorhin davon erzählt, von diesen Menschen, die eigentlich für sich gesehen einzelne Disziplinen sind, aber wenn die mit einmal an einem Tisch sitzen und man mit denen zusammen spricht, entstehen einmal andere Dinge und Sachen werden klar und mit einmal können wir Prozesse mitgestalten. Also insofern werden wir mit der Marke und mit den ganzen Aktionen natürlich versuchen, Kreisläufe zu schließen. Mhm. Wenn wir über Nachhaltigkeitsambitionen jetzt im Verpackungsbereich sprechen, ist es im Prinzip weniger Besseres oder kein Plastik. Mhm. Weniger Plastik kriegen wir hin durch technische Optimierung der Flaschen. Wir haben eine Technologie teilweise im Einsatz, wo wir den Kunststoff aufschäumen. Einige kennen das vielleicht noch von früher. Ich weiß gar nicht, ob es den Baustoff heute noch gibt. Das ist so ein aufgeschäumter Stein, der ganz leicht ist. Mhm. Der aber eine ähnliche Stabilität liefert. So, so muss man sich das vorstellen in unserer Flasche. Da ist innen drin, sind so Luftblasen eingeschäumt. Das wird mit Stickstoff gemacht während des Schmelzprozesses, sodass wir da Kunststoff einsparen können. Das andere sind dann natürlich Optimierungen im Herstellprozess der Flaschen. Also da setzen wir auch weniger Plastik ein. Und es gibt natürlich auch Konzepte, die wir uns ansehen, genauer im Sinne von, wie ist das eigentlich mit Konzentraten? Machen Konzentrate Sinn? Wo machen sie Sinn? Gibt es eine Alternative zu Konzentraten? Also wie muss eigentlich die Applikationsform aussehen? Und welche Möglichkeiten habe ich da im Verpackungsbereich? Im Bereich besseres Plastik sprechen wir dann von dem, was ich eben versucht habe, ein bisschen darzustellen, Schließung von Kreisläufen.
Mhm. Ich wollte gerade eben auch fragen, also wie so ein Recycling-Kreislauf eigentlich funktioniert. wenn er richtig läuft?
Wenn er richtig läuft und schematisch dargestellt, ist es eigentlich relativ einfach. Wir kaufen ein Produkt, wir entleeren das Produkt, entweder auf unserer Haut oder in unseren Magen. Wir werfen die Verpackung richtig getrennt in die Wertstoffsammlung, das heißt gelber Sack oder Wertstofftonne, die dann zu einer kommunalen Abfallgesellschaft oder von denen abgeholt wird, kommt zum ersten Schritt zum Recyclinghof, wo eine Grobsortierung stattfindet. Die Grobsortierung trennt im Prinzip Kunststoffe von Aluminium, von Weißblech und anderen Materialien, also Laminaten, also Mehrschichtverpackungen, und presst die in Ballen, die dann weiterverkauft werden. Mhm. Die werden gekauft von Recycling-Spezialisten, also zum Beispiel ein Recycler, der sich auf Kunststoff spezialisiert hat, der kauft eine Sortierung Kunststoffballen, der guckt sich die noch genauer an, der schreddert die, der säubert die, also im Prinzip mit Waschen.
Ja.
Und die kleinen Teile werden dann noch weiter sortiert. Das ist teilweise über die unterschiedlichen Dichten der Kunststoffe, dass PET-Schnipsel zum Beispiel zu Boden sinken in Wasser und Polyethylen, aus dem unsere DAF-Produkte auch hergestellt sind, größtenteils, die schwimmen eben auf dem Wasser. Und so kann ich relativ einfach Kunststoffe trennen. Das ist die Materialtrennung. Danach brauche ich noch eine Farbtrennung meistens. Das wird dann auch mit Sensoren gemacht, sodass weiße Schnipsel von dunklen Schnipseln oder farbigen Schnipseln aussortiert werden können. Mhm. Das ist das, was im Moment die größte Herausforderung ist. Vielfalt, um dann dementsprechend ein Rezyklat herzustellen, was wieder weiß sein kann.
Okay.
Weil die ganz normalen Recycling-Schritte im Kunststoffbereich oftmals in Form von, wir kennen das von früher, Blumentöpfen, Baustoffrohre oder so landen, wo man mit einer relativ guten Mischkomponente an Kunststoffen ganz gut arbeiten kann. Das können wir aber in unseren Produkten nicht. Unser Flaschenbläser, beziehungsweise wir kaufen dann das Material, geht zum Flaschenbläser. Der Flaschenbläser stellt wieder eine Flasche daraus her, die dann bei unseren Produktionslinien abgefüllt, geht in den Laden und der Kreislauf kann von neuem starten.
Das heißt, nochmal, aus welchen Stoffen sind dann eure PCR-Verpackungen?
Die derzeitig erhältlichen Verpackungen sind aus einem Polyethylen.
Ja.
Nennt sich HDPE, ist ein High-Density-Polyethylen. Das ist das hauptsächliche Flaschenformat. Die andere Qualität, die man im Markt noch relativ stark findet im Moment, ist PET. Das sind die Getränkeflaschen. Einfach weil der Kreislauf mit dem Pfandsystem sehr gut etabliert ist.
Okay. Und was bedeutet PCR?
PCR ist es Post-Consumer Resin oder Rezyklat. Das heißt, es ist nur Material, was aus einer haushaltsüblichen Abfallsammlung gesammelt wird. Das Material war schon in Verwendung, ist entleert worden und ist dann entsorgt worden.
Okay. Das heißt, darauf kann ich so künftig auch achten, ja, dass ich PCR-Verpackungen eher im Blick behalte.
Ja.
So für die.
Möglicherweise ist das auf den Produkten auch erkenntlich. Also normalerweise steht das drauf. Wir kennzeichnen das mit Stickern. Mhm. Innen drauf steht 100% recyceltes Plastik auf den Flaschen. Die Verschlusskappen sind aus einem Polypropylen, da haben wir es noch nicht eingesetzt, da arbeiten wir dran. Mhm. Die mechanischen Eigenschaften des Scharniers so hoch sind, dass ich eine ganz bestimmte Qualität eines Kunststoffes brauche. Und das Scharnier würde wahrscheinlich im Gebrauch brechen, wenn ich eine Recyclingqualität nehme. Mhm. Und da sind wir gerade dabei, zu gucken, welche Materialien können passen und sind in welchen Mengen vorhanden. Okay. Das, was wir ja erreichen wollen mit der Initiative, ist, Anreize setzen, den Recyclingprozess mitzugestalten. Und was ich eben geschrieben habe, die ganzen Sortierschritte sind enorm aufwendig.
Und das ist die große Herausforderung, oder?
Das ist die große Herausforderung. Mhm. Genau. Und da muss investiert werden. Mhm. Und wenn eine Nachfrage ist, wird niemand investieren.
Okay. Und jetzt eine ganz ganz banale Frage für mich als Verbraucher, der Verbraucherin, die Plastik sammelt. Ja, ist es wichtig oder sinnvoll, dann verschiedene Plastiken immer zu trennen sofort? Aber eigentlich habe ich dafür gar keine Chance, oder? Weil ich habe ja immer nur eine Tonne, in die ich meinen ganzen Plastikmüll schmeiße. Also ich kann diesen Prozess am Anfang noch gar nicht. Also ich kann den Prozess beeinflussen, indem ich beim Kauf darauf achte, was ich kaufe, aber jetzt so, als wenn ich meine Verpackung wegwerfe, kann ich nur Plastik trennen, aber noch nicht weiterhelfen.
Ja, die Wertstoffsammler, also die erste Instanz in dem Recyclingprozess, die legen schon sehr großen Wert darauf, dass bestimmte Regeln beachtet werden, was die Sortierung einfach erleichtert. Werden die Anlagen auch so weit aufgerüstet, dass man eben doch mehrere Fraktionen noch aussortieren kann. Mhm. Das Wichtige dabei ist eben, wenn ich was trennen kann, bitte trennen. Mhm. So, ich nehme immer das Beispiel Joghurtbecher, weil da kann man das am besten erklären. Da ist eine Pappbanderole manchmal drum, dann ist innen drin der Kunststoffbecher und oben drauf ist eine Aluminiumfolie. Das heißt, ich habe drei verschiedene Materialien. Mhm. Wenn ich die trenne, kann die Sortiermaschine den Becher in die Kunststofffraktion geben und die Aluminiumfolie in den Aluminiumstrom. Wenn jetzt der am Joghurtbecher noch dranhängt, muss die Maschine entscheiden. Entweder geht es in Aluminium oder in Kunststoff. Und dann geht eine Fraktion davon verloren.
Okay, verstanden.
Ganz wichtig ist eben auch immer, dass die Verpackungen leer sind. Ansonsten werden sie nicht erkannt, weil das Ganze machen inzwischen Sensoren, Infrarotsensoren, die auch unterschiedliche Kunststoffe auseinanderhalten können, sodass man da in der Sortierung auf einem richtig guten Weg ist. Was mich ein bisschen zuversichtlicher macht in Bezug auf Recyclingqualitäten in Zukunft.
Ist leer machen, auch nochmal eine Rückfrage der Verbraucherin, ist dann ausspülen oder einfach nur leer? Dreckig leer auch okay?
Dreckig leer ist auch okay, solange nicht zu viele Produktanhaftungen da sind. Okay. Aber gewaschen werden die Sachen eh.
Okay, verstanden.
Ne, also mit Sauberkeit hat das nicht viel zu tun. Wichtig ist nur, wie gesagt, diese Trennung. Wenn ich irgendwie was trennen kann und das ist einfach, dann entsorge ich das auch getrennt. Also getrennt schmeiße ich das in denselben Sack.
Okay, aber getrennt voneinander, also wie beim Joghurt. Genau. Okay. Das heißt, die Herausforderung ist dann, den richtigen Materialmix fürs Recycling zu bekommen, den man immer konstant halten kann. Was ist denn nötig, damit sich die Prozesse verändern und dass wir in diesem Bereich weiterkommen? Und was können wir Verbraucher tun?
Gut entsorgen. Also das der Wertstoffsammlung zuführen, weil diese Materialien oder der Mülleintrag bei dem Recycler wird natürlich auch begutachtet. Und wenn Fraktionen drin sind, die relevante Größen haben, liegt dann auch irgendwann der Gedanke nahe, okay, was kann ich mit denen eigentlich machen? Mhm. Und das ist meiner Meinung nach der wichtigste Schritt als zuallererst. Weil wenn wir nachfragen, wir wollen ein Polypropylen haben, dann sprechen wir mit Recyclern, der spricht mit dem Müllverwerter, der spricht mit dem Sortierer und so weiter und so fort. Das sind ja alles diese Ketten. Und wenn wir all diese Parteien an einen Tisch kriegen und miteinander sprechen, was wir eben tun, dann schließen sich die Kreisläufe. Und der Unterschied ist eben, wenn ich ein Rohr, was ich in der Erde vergrabe, wo Abwässer langfließen sollen, herstelle oder ich ein Kosmetikprodukt, was von Menschen verwendet wird, wo bestimmte Eigenschaften dargestellt werden müssen, wo die Produktkompatibilität mit dem Kunststoff getestet werden muss, da brauche ich ganz andere Qualitätsanforderungen.
Wie viel Neuplastik spart darf denn heute schon mit den Veränderungen ein, die ihr bisher schon geschafft habt?
Wenn wir uns jetzt die Umstellung ansehen, die wir jetzt gerade vornehmen, sind das weltweit 20.500 Tonnen ungefähr im Jahr.
Ja.
Tendenz hoffentlich steigend. Also wir wollen noch mehr umstellen. Mhm. Sind auf der Suche nach geeigneten Materialien.
Welche Ziele habt ihr euch denn gesetzt?
In Bezug auf Mengen ist das gesamte Portfolio sozusagen auf recyceltes Material umzustellen. Mhm. Bei manchen Produkten leichter, bei manchen ist es etwas schwieriger, je nachdem, welche Materialien ich eben einsetze. Und insgesamt natürlich den Anteil an Plastik zu reduzieren. Mhm. Dann komme ich zurück auf weniger Plastik, besseres Plastik, kein Plastik.
Das wollte ich gerne auch fragen. Wird es auch ganz ohne Plastik gehen?
Wenn ich mir angucke die Zeit in meiner Marktforschung,
ja,
und ich habe Prototypen hingestellt für Duschgele in einer Glasflasche, dann bin ich auf große Ablehnung gestoßen. Die sind schwer. Wo kommen die hin? Die kann ich nicht drücken. Wie kriege ich das Produkt eigentlich raus? Mhm. Und so weiter und so fort. Also eine große Herausforderung insgesamt an Handling und Gewohnheiten. Und per se ist immer die Frage, was am Ende des Tages ist die nachhaltigere Lösung? Plastik per se ist nicht schlecht. Mhm. Plastik per se, wenn es im Kreislauf bleibt, ist aus einer Verpackungssicht ein sehr, sehr sinnvoller Wertstoff. Mhm.
Nun können wir dann als Verbraucher ja schon was für die Veränderung der Prozesse tun, wenn wir darauf achten, dass eine Verpackung dann aus PCR hergestellt worden ist. Wie erkenne ich das jetzt ganz normal beim Einkauf?
Also bei uns, wie gesagt, steht vorne, ist vorne ein Etikett drauf, da steht dann 100% recyceltes Plastik. Bei anderen Herstellern steht es teilweise auch vorne auf der Packung, auf dem Etikett. Mhm. Oder auch teilweise hinten auf dem Etikett. Gibt aber auch Drogeriemärkte, die teilweise schon Verpackungen mit einem hohen Recyclinganteil kennzeichnen am Regal.
Warum, also auf der einen Seite achten wir Verbraucher ja, zumindest reden wir darüber, schon immer sehr stark darauf, weniger Plastik zu verwenden, beziehungsweise dann gutes, also ich nenne das jetzt mal besseres Plastik, ja, zu nutzen. Warum dauert das, diese ganze Umstellung trotzdem von der Produktionsseite aus so langsam?
Weil enormer Aufwand dahinter steht, ist die kurze Antwort darauf.
Okay.
Das eine ist, ich muss sortieren, ich muss finden, der in der Qualität da ist, der meinen Qualitätskriterien entspricht. Dieser Kunststoff muss zugelassen sein sozusagen, der darf nur ganz bestimmte Stoffe enthalten, beziehungsweise eben nicht enthalten. Dafür gibt es ganz klare Auflagen von der Gesetzesseite. Wir müssen gucken, wie verhält sich der Kunststoff, weil der Kunststoff eben aus verschiedenen anderen Kunststoffen besteht. Das ist was anderes, als wenn ich einen neuen Kunststoff herstelle. Da kann ich genau sagen, die Kettenlänge von meinen Kohlenwasserstoffen soll so und so lang sein und dann habe ich die und die Eigenschaften. Wir kriegen Surium an unterschiedlichen Kunststoffen. Lustigerweise ist in der Sortieranlage über das Jahr gesehen der Kunststoff mehr oder weniger gleich, der Anteil und die Mischung, weil wir eben doch stark an den Gewohnheiten dran sind. Mhm. Der nächste Schritt ist dann, kann ich daraus aus dem Kunststoff überhaupt die Flasche herstellen? Das ist in der Körperpflege unter Umständen ein bisschen einfacher. Wenn ich jetzt aber an Waschmittel denke, die größer sind, bis zu 3 Liter Flaschen, wo dann so ein Henkel mit integriert
ist.
Das ist von der Kunststoffseite nicht einfach, so eine Flasche überhaupt herzustellen. Mhm. Die waschaktiven Substanzen in den Waschmitteln sind in Anführungsstrichen ein bisschen aggressiver als die, die wir für unsere Haut benutzen, weil die sollen ja den Schmutz aus der Kleidung lösen und so weiter und interagieren mit Kunststoffen ganz anders. Und was passieren kann, ist, dass der Kunststoff spröde wird.
Siehst du denn in den vergangenen Jahren eine Veränderung in unserem Kaufverhalten?
Also kann ich so nicht notwendigerweise bestätigen.
DAF ist ja damit wieder sehr zukunftsorientiert und Vorreiter in diesem Bereich, also wie damals auch schon bei dieser Selbstwertgefühlkampagne im ganz anderen Bereich. Wie zukunftsorientiert arbeitet ihr eigentlich als Unternehmen? Also jetzt Stichwort New Work zum Beispiel.
Wie wir arbeiten? Wir arbeiten natürlich mit einer ganz extrem großen Vernetzung, sind sehr agil unterwegs, versuchen zu vernetzen, wo wir vernetzen können.
Wie lebst du denn selbst das Thema Nachhaltigkeit? Ich bin ja davon überzeugt, dass man mit so einer Begeisterung von diesem Thema ja nur sprechen kann, wenn man selber auch davon überzeugt ist, so bei so vielen Themen im Leben. Was bedeutet für dich Nachhaltigkeit in deinem persönlichen Leben?
Na, für mich heißt es in erster Linie, bewusst auf meine Gewohnheiten zu achten. Mhm. Das nicht allzu pedantisch zu betreiben, natürlich mit Begeisterung, aber dann eben auch zu gucken, okay, ich versuche mich zu informieren auf Basis von Wissenschaft und so weiter und versuche dann dementsprechend bestimmte Sachen umzusetzen. Wenn wir uns angucken, wie groß ist der ökologische Fußabdruck eines Duschprozesses, der größte Abdruck, den ich machen kann, wenn ich kürzer dusche. Und ich bin bekannt für meine Kurzduschmomente.
Okay. Jetzt hast du mich gerade getroffen, weil ich muss sagen, ich dusche wahnsinnig gerne lange, aber das jetzt werde ich natürlich immer an unseren Podcast unter der Dusche denken. Also, weil ich denke, morgens ist immer so die längere Dusche schon etwas, wo ich sehr nochmal so Kraft tanke, aber du hast vollkommen recht. Also insofern werde ich immer wieder an dich denken, so morgens.
Ich finde, das, was ich eigentlich durch mein Leben irgendwie mehr und mehr begriffen habe, ist, oder was eigentlich auch klar ist, dass es unfassbar schwierig ist, jemand anders zu verändern, aber mich selbst zu verändern, ist eigentlich relativ einfach, auch wenn der Anfang extrem schwer ist. Mhm. Aber wir wissen ja, dass Wiederholung trainiert, Wiederholung auch schult und irgendwann fällt es dann leichter und die Psychologie sagt, wenn mir etwas leicht fällt, macht es mir üblicherweise auch Spaß.
Dir macht ja dein Job sehr viel Spaß, wie man so spüren kann, wenn du davon erzählst, von den ganzen Prozessen, von der Entwicklung. Welche Eigenschaften sollte man denn mitbringen, wenn man Karriere so in deinem Job machen möchte?
Neugier, die Fähigkeit, Wissenschaft zu hinterfragen, Wissenschaft zu verstehen, Studien zu verstehen und versuchen, ich glaube, das ist das, was mir in meinem Werdegang immer geholfen hat, insofern kann ich davon im Moment auch nur erzählen, ist immer wieder die darunterliegenden Strukturen und Mechanismen zu verstehen. Weil wenn ich die verstehe, kann ich wirklich effektiv sein und kann auch wirklich verändern. Wenn ich nur an den Symptomen arbeite, kann ich kurzfristig vielleicht erfolgreich sein. Aber ich glaube, dass wir strukturell, das ist das, was ich mit diesen Prozessen auch und den Kreisläufen meine, wirklich hingucken müssen. Und da ist eine Neugier, da ist die Frage, die als dumme Frage gilt, manchmal eine sehr, sehr klärende Frage. Die größten Insights, wie wir sie so schön nennen, auf Neudeutsch, in der Marktforschung sind oftmals Selbstverständlichkeiten, über die niemand spricht.
Was sind jetzt deine wichtigsten Stärken? Worin bist du jetzt richtig gut? Was würdest du sagen?
Ui.
Ja.
Ich glaube, dass bei uns gibt's sowas wie was ist dein Purpose? Also so, ja. wo ist meine Antriebsfeder eigentlich? Und das ist das, was ich glaube, ich sehr gut vermitteln kann und sehr gut Brücken bauen kann. Da sehe ich mich sehr stark als Moderator in Prozessen oder auch als Katalysator in Prozessen und kann dann auch Begeisterung hervorbringen. Also das ist das eine. Das andere ist ein hohes Maß an Kreativität, was ich aus der musikalischen Seite mitbringe.
Spielst du denn noch Saxophon?
Ich spiele noch Saxophon. Ja. Okay. Ja. Habe auch letztes Jahr eine CD aufgenommen.
Wow, toll.
Ich glaube, analytisches Denken.
Wenn du so auf dein Leben zurückguckst und was würdest du deinem 18-jährigen Ich raten? Ich denke auch in meinem Leben selber, dass es so viel leichter gewesen wäre im Nachhinein, wenn man sich in diesem Alter, was ja auch nicht so leicht ist, ja, 18, so wirklich mehr so auf sein, sich getraut hätte, seiner Intuition noch mehr zu folgen, ja, als man sich das manchmal so getraut hat, weil es zu viele Menschen ja um einen herum dann in diesem Alter ja auch gibt, die denken, sie wissen schon, wie es läuft, oder also ich selber war da auch noch zu sehr beeinflussbar, würde ich sagen, ja.
Ja, ich finde auch, es war ja zu der Zeit, wo ich 18 war, ist ja schon ein bisschen her. Mhm. Da gab es auch die unterschiedlichen Lebensphasen und ich hatte auch das Gefühl, dass ich die Menschen durchaus in Lebensphasen unterteilen konnte, die stark ans Alter angelehnt waren. Mhm. Mhm. Komplett verändert. Und ich glaube, dass diese Form von Neugier und Intuition und Impulshaftigkeit, das wahrzunehmen und zu spüren und zu hinterfragen und nicht gleich zu werten, es nicht gleich abzutun, sondern sich vielleicht mal anzugucken, dann eben oftmals doch in Möglichkeiten endet, die sehr spannend sein können.
Hattest du denn auf deinem Weg selber Vorbilder oder Role Models, die dich so geprägt haben?
Als ich zur Schule ging noch, was mich da unglaublich fasziniert haben, waren Menschen wie Martin Luther King, Gandhi, auch Greenpeace. Ich habe ein Projekt über Greenpeace gemacht, was damals alles sehr, 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 sehr neu war, genau diese ganze Betrachtungsweise.
Hören denn so Vorbilder dann auf? Oder ist es, wenn man jetzt, also du bist ja jetzt so um die 50, hast du gesagt, hast du jetzt immer noch also neue Vorbilder oder verlieren Vorbilder auf unserem Weg an Bedeutung? Je älter und lebensweiser wir werden. Wie ist dein Gefühl?
Für mich persönlich ist es so, dass ich eher weniger über Vorbilder spreche, weil ich oftmals versuche, die Essenz von dem rauszuschmecken, warum ich diese Person faszinierend finde. Und wenn ich das bei der Person lasse und das als Vorbild sehe, verliere ich mich selbst. Und wenn ich fange, das zu schmecken, dann versuche ich, den Geschmack zu behalten und es eigentlich in mir zu finden. Das ist ja das, was mich fasziniert und was ich erstrebenswert finde. Und insofern glaube ich schon, dass für mich Vorbilder im Laufe der Zeit immer weniger an Bedeutung haben. Das sind für mich eher Impulse.
Vielen Dank für das schöne Bild. Das, ich finde es sehr wichtig, auch so für unsere Zuhörerin, so das mitzunehmen. Das ist auch so mein Gefühl, dass es so, wenn man so gefährlich sein kann, zu stark so von Vorbildern zu sprechen, sondern es ist ja eher um Inspiration. Also Inspiration und Impulse, wie du gesagt hast, sind ja wichtig. Ja. Und Vorbilder führen manchmal dazu, dass man unterbewusst schon so genau sein will, wie die Person, die ich dann als Vorbild habe. Und da würde ja wahnsinnig viel an den eigenen Eigenschaften und Charakter uns dann verloren gehen. Deswegen,
schlimmstenfalls verliere ich mich und eigentlich gehe ich in Verbindung von diesen ganzen Geschichten. Und deswegen ist für mich diese sinnliche Wahrnehmung von Vorbild so wichtig, dass ich irgendwie sage, ich kann das riechen oder ich kann das schmecken. Ich kann das fühlen oder wie fühlt sich das an?
Sehr schön. Und als letzte Frage, wir müssen leider jetzt zum Ende kommen, was ich sehr schade finde. Aber jetzt trotzdem so noch eine Frage an dich.
Jetzt bin ich ja gespannt. Die letzte Frage ist meistens die schlimmste.
Nein, ganz einfach. Allen hast du die Möglichkeit, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch etwas mitzugeben, was dir wichtig ist. Das ist so das eine. Das andere ist einfach die Frage, gibt es ein Lebensmotto oder einen Glaubenssatz? Ein Glaubenssatz, der dich auf deinem Weg hin begleitet oder den du gerade neu vielleicht aufgeladen hast?
Also für mich sind so Glaubenssätze, also ich habe nicht einen, aber da sind bestimmte Sachen, die mir, eine Krise ist immer Gefahr und ist immer eine Chance. Das andere ist, mich nicht zu scheuen, mich selbst zu verändern und nicht andere anzuhalten, sich zu verändern, sondern mit mir sozusagen die Veränderung voranzutreiben. dadurch, dass ich mich verändere. Mhm. Und auch ein Satz, der mir mal entgegengebracht wurde, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, muss vor ungefähr 30 Jahren gewesen sein, der viel mit mir gemacht hat. Wer sich nicht zeigt, der wird auch nicht gesehen.
Vielen Dank, das ist ein toller Satz so zum Abschluss. Das ist, glaube ich, etwas, was vor allem die Frauen, die uns zuhören, da sehr für sich mitnehmen sollten und lernen sollten, dass wir uns wirklich viel mehr trauen sollten, nach draußen zu gehen und uns zu zeigen. Ja, das, ich danke dir sehr dafür. Passt auch wieder zu DART, muss man sagen, und zu eurer alten Kampagne auch. Damit haben wir so den wieder zurück auch zur Marke gefunden.
Ja, dann macht das Arbeiten auch Spaß, muss ich sagen. Mm. Also es ist schön einfach, also es passt wirklich schön.
Passt zusammen. Vielen, vielen Dank. Danke dir sehr, dass du zu Gast warst hier bei Kasia trifft in meinem Podcast. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg für deinen persönlichen Weg, aber natürlich auch für eure Ziele jetzt, die ihr umsetzen wollt und die mir so die ganze Verpackungsindustrie nochmal revolutioniert. Und ich hoffe, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns zugehört haben, wirklich schon mal mitmachen und daran denken. Ich werde beim Duschen an dich denken, wie ich gesagt habe, und bei der Trennung meines Plastikmülls, um meinen Beitrag dazu zu geben. Vielen, vielen Dank.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Möglichkeit, mit dir gesprochen zu haben, und danke für deine Fragen.